Geschätzte Bäcker, liebe Freunde des Podcasts, willkommen zu einer kleinen Wertschätzung. Eine kleine Wertschätzung zu einem kleinen Spiel. Das heißt Far Lone Sales. Meine Wenigkeit hat es gespielt. Ich habe jetzt ein Redebedürfnis und projiziere es auf meine Leinwand. André Peschke, hallo.
Hallo Sebastian. Ich bin froh, deine Leinwand sein zu dürfen. Weiß und unbefleckt.
Und wenn du nicht gebraucht wirst, wirst du zusammengerollt.
Aufgerollt.
Und irgendwo verstaut und vergessen.
Ja, gut, aber weißt du, wenn du den Beamer erstmal hast, dann wird die Leinwand ja wohl geradezu fest installiert bleiben.
Also, Far Lone Sales. Ich habe das Spiel entdeckt bei der Recherche nach Release-Terminen und es wirkte auf den allerersten Blick schon interessant. Das Spiel verspricht eine Apokalypse ohne Zombies, ohne Gewalt. Nur du und dein Fahrzeug streift über die tote Welt. Es ist ein postapokalyptisches Spiel, in dem man als Gameplay ein Fahrzeug bedient.
Ja, so eine Art Lokomotive, hatte ich den Eindruck. Ich habe das Spiel auch auf Steam gesehen, als es rauskam. Und einfach, weil es mal wieder eines von diesen ästhetisch hübschen Indie-Spielen ist, mit so einer Optik, die an sowas wie Inside erinnert, ne? So desaturierte Farben und hier mal einen Farbklecks und eine leere, einsame Welt und sowas. Das ist erstmal ansprechend, wenn man es so sieht. Hat ein gutes Artwork, also ich sag mal so von der visuellen Vermarktung her wirkte das schon wie so ein Titelchen, wo man sich so denkt, so, oh ja, das könnte ja schon mal so ein paar Euro wert sein.
Und dann hat es mir auch noch versprochen, das ist jetzt nicht schon wieder so ein atmosphärisches Indie-Spiel, wo man mit einem Jump'n'Run-Charakter von links nach rechts läuft. Diesmal hast du ein Fahrzeug, in dem du rumläufst, das du bedienst, das du managen musst, während sich dieses Fahrzeug durch die Spielwelt bewegt. Das hielt ich für interessant, das sah auch im Trailer schön aus. Da habe ich mich nicht groß weiter drum geschert, um Details und das praktisch blind gekauft und jetzt auch durchgespielt.
Ist das nicht erfüllt dieses Spiel nicht so heimliche Wunschträume des Sebastian Stange? Einfach allein auf der Welt zu sein, ohne lästige Menschen, einen endlosen Horizont entgegenzufahren?
Nein, wirklich nicht. Ich bin mir selbst auf Dauer keine gute Gesellschaft. Ich bin dann schon eher der Gruppenreisende. Aber zum Spiel. Das Spiel beginnt in einer tristen Welt, die hat nicht viele Farben, die ist vor allen Dingen schwarz-weiß. Im Spiel werden dann hier und da mal Farbakzente gesetzt. Beispielsweise hat eine Möwe einen gelben Schnabel und gelbe Füße, die irgendwo sitzt. Und die Kamera sitzt sehr tief und eine Landschaft spult an dir vorbei. Ganz flach eingefangen, das heißt, vor der Kamera bewegen sich schnell Gegenstände vorbei, im Hintergrund sehr viel langsamer. Und diese kleine Jump'n'Run-Figur, die ist auch gar nicht gut erkennbar. Das ist so ein kleines Männchen, könnte auch ein kleines Mädchen sein in so einem roten Anorak, der dient auch so ein bisschen als Fallschutz, der bläht sich wie ein Fallschirm auf, wenn man von zu großer Höhe springt, da kann man auch nicht runterfallen. Und nach wenigen Hüftpassagen betritt man bereits sein Fahrzeug. Das ist ja so ein klassisches 2,5D-Spiel, wo man aus der Seitenansicht spielt und sobald man das Fahrzeug betritt, werden die Wände durchsichtig und man sieht da drin diverse kleine Räume, einen kleinen, so ein Heizkessel, wo man Gegenstände auf den Aufzug legen muss und dann springt man gegen die entsprechende rote Taste und der Tank des Fahrzeugs füllt sich. Es gibt eine Art Gasbutton, also ein großer Schalter, den muss man mehrere Sekunden lang reindrücken, dann schnappt er zu und bleibt eine Zeit lang gedrückt, bevor er sich langsam wieder löst. Damit praktisch gibt man dem Motor Drehzahl und das Fahrzeug bewegt sich nach rechts. Und so bahnt man sich dann, unterlegt von simpler Klaviermusik oder noch ein paar anderen akustischen Akzenten von links nach rechts.
Wie komplex ist diese Steuerung des Fahrzeugs? Also du hast ja schon beschrieben, offensichtlich muss man das Ding quasi füttern mit, ich glaube, es ist wie in Zurück in die Zukunft, ne? Man kann einfach allen Scheiß, den man findet, kann man da reinschmeißen und der wird zu Benzin.
Ja, quasi. Kann man machen. Genau so. Es gibt auch brennbare Materialien, wenn man die verfeuert, bekommt man zwar auch Benzin, aber man sprengt höchstwahrscheinlich einen seiner Bestandteile im Fahrzeug. Es gibt auch die Möglichkeit, das zu reparieren. Der grundlegende Gameplay-Loop ist Gegenstände sammeln, in den Tank stecken, mittels dieses kleinen Buttons, dann kannst du noch Gas geben, musst immer wieder praktisch den Gasknopf erneut eindrücken, wenn du Fahrt behalten willst. Nach dauerhaftem Betrieb steigt der Dampfdruck und muss abgelassen werden. Da, das zischt dann laut und wenn man die Kamera reinzoomt, sieht man auch, dass da eine rote Lampe leuchtet. Da muss man gegen einen Schalter springen und dieser Überdruck entlädt sich in einer Art kurzen Boost. Dann gibt es noch einen Bremshebel, wenn man da dran springt, dann geht so eine Art Anker in den Boden und später gibt es noch weitere Funktionen, die in diesem Boot dazukommen. Titelgebende Segel beispielsweise, die man bei Rückenwind ausklappen kann, um praktisch ohne Energieverbrauch vorwärts zu kommen oder schneller zu sein.
Ist das nach mehr als einer Stunde noch in irgendeiner Form eine Herausforderung?
Nee, nein. Und das ist so ein bisschen eins der Designprobleme, die ich bei dem Spiel sehe. Es bietet interessante Herausforderungen, die werden auch immer wieder von dir verlangt. Also es macht das maximal Mögliche aus diesem Grundbaustein. Du hast ein Fahrzeug, das sich bewegt mit verschiedenen Einzelteilen, die man bedienen kann. Du hast ein Segel, du hast den Faktor Windrichtung. Was passiert denn, wenn wir dem User halt hier mal die Möglichkeit wegnehmen oder hier eine Sperre hinbauen? Aber das sind immer sehr, sehr, sehr abgetrennte Rätselsegmente und die sind auch nicht wirklich schwierig. Der reine Gameplay-Loop des Vorwärtsfahrens, der ist nicht so doll. Der ist ein bisschen fummelig. Ich habe den Eindruck, die drei Kameraperspektiven, die man hat, es gibt normal, da sieht man den Aufschnitt des Fahrzeugs, also praktisch das Fahrzeug ohne Wände, die Seitenansicht der Räume da drin und ein bisschen Umgebung. Es gibt eine rausgezoomte Perspektive, wo man vor allen Dingen sieht, was rechts kommt, weil man will ja teilweise auch nicht volle Kanne in eine Wand fahren oder Gegenstände verpassen, die auf dem Boden liegen. Da will man dann lieber den Anker werfen und sie einsammeln. Aber die Normalperspektive ist mir nicht nah genug. Die Nahperspektive ist mir zu nah. Also ich habe entweder bei einigen Jump-Run-Passagen nicht gewusst, wo ich gerade hinspringe, weil die Kamera zu nah ist. Oder ich musste mich vor zum Monitor beugen. Könnte aber auch Schuld meiner alten Augen sein. Und auch die Anordnung der verschiedenen Schalter innerhalb dieses Fahrzeugs ist nicht optimal. Wenn ich die Bremse gedrückt habe, muss ich danach wieder über den Schalter für das Gas langlaufen. Oft genug gehe ich dabei ganz kurz versehentlich aufs Gas und der Anker löst sich wieder und ich muss das alles wieder neu starten. Und dazu kommt die Tatsache, dass dieses Fahrzeug halt sehr träge reagiert. Sobald ich Gas gebe, fährt es nicht sofort los, sondern es nimmt langsam Fahrt auf. Wenn ich bremse, hält es nicht sofort an. Und wenn ich dann Puzzles habe, wo ich das Fahrzeug vielleicht an einen gewissen Punkt bewegen muss, um ein Hindernis zu überklettern oder irgendeinen Mechanismus mit dem Fahrzeug interagieren zu lassen, ist das unglaublich mühsam. Wenn ich ein Puzzle habe in einem anderen Spiel, ein Kisten-, Schiebepuzzle und so weiter, geht das meistens schnell. Ich kann schnell verschiedene Möglichkeiten ausprobieren. Was, wenn ich das hier hinstelle, was, wenn ich das da benutze. Aber in dem Spiel ist es unfassbar zäh, sozusagen verschiedene Varianten bei Puzzles auszuprobieren. Und obendrein, die ersten, sagen wir mal, anderthalb Stunden ist das Spiel nicht wirklich clever. Da habe ich mir wirklich Sorgen gemacht. Da hatte ich auch Probleme, mich zu motivieren. Es wird hinten raus besser, aber die erste Spielstunde habe ich nur gedacht, Gott, hier kopiert jemand den Stil von Limbo und Inside, von Playdead Studios, aber er erreicht nicht dasselbe. Es fehlen noch Bestandteile.
Das ist ja als ein Spiel, das ja jetzt zumindest so gefühlt im Kern, im Schwerpunkt so eine Reise darstellen will. Hat man wirklich das Gefühl, voranzukommen? Weil du kannst ja nicht steuern, ne? Das ist im Grunde genommen, du gibst halt Gas und dann bewegt es sich von rechts links nach rechts. Und du kannst auch vielleicht ein Stück zurück.
Ja.
Aber weiß ich nicht, ist das irgendwie, hast du das Gefühl, jetzt auch wenn man es dann so, wenn man so zurückblickt, hast du das Gefühl so, ach ja, in diesem Spiel habe ich mich auf eine große Reise durch eine Welt begeben oder hast du eher das Gefühl, es war ein Side-Scroller und ich bin in dem Side-Scroller vorangekommen?
Sie benutzen schon ein paar Elemente ganz gut, den Tag-Nacht-Wechsel beispielsweise, der nichts mit der Zeit zu tun hat, sondern praktisch mit dem Punkt auf dieser Linie, wo man sich gerade befindet, Wetterwechsel, verschiedene Kulissen, die sind alle extrem öde, extrem desolat, wenige Objekte sieht man. Man sieht praktisch die Ruinen einer Welt, die erzählen einen aber auch leider sehr, sehr wenig über das Spiel oder über diese Apokalypse, von der die Entwickler schreiben, aber die einem nicht wirklich klar wird, wenn man sich das anschaut. Es ist halt alles leblos und tot und es gibt keine Menschen zu sehen. Wenn du dich erinnerst an die eine Szene aus Journey, wo man durch diesen gleißenden Sand rutscht, solche Momente hat das Spiel auch oder versucht sie herzustellen. Ruhige und schöne Momente, wo vielleicht einfach die Musik stimmt und die Atmosphäre nett ist und das. Und davon gibt es eben diverse Momente mit guter oder schlechter Atmosphäre, sowas ja fast schon ekstatisches, wie damals in eben diese besprochene Szene in Journey, hat es aber genauso bedrohliche Szenarien. Gegenwind, Hagel, Unwetter. Deswegen hat man schon das Gefühl, das ist abwechslungsreich. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass ich wirklich eine Welt bereist habe. Es sind verschiedene Kulissen an meinem Fahrzeug vorbeigefahren. Aber ich habe, weil ich auch sehr wenig sehe, was auf mich zukommt, kein Gefühl dafür, was in der Ferne lauert. Ich lasse mich halt davon überraschen, was am rechten Bildschirmrand vorbeigescrollt kommt. Und das ist in Spielen wie eben Limbo oder Inside oder eben auch Little Nightmares einfach interessanter, weil diese Welten sind ungewöhnlicher. In diesen Welten ist unser Spielcharakter immer fremd und er bahnt sich da seinen Weg durch etwas, wo er einfach nicht reingehört. Und in Far Lone Sales ist, nach dem Durchspielen ist mir klar geworden, mein Spielcharakter wusste ganz genau Bescheid, wo er hin will. Er wusste eigentlich, was er da tut. Viele der Rätsel ist letztendlich, bediene ein Gerät, das ist genau dafür geschaffen, mit deinem Fahrzeug zu integrieren. Das wurde hier hingesetzt, um hier zum Beispiel die Räder zu warten. Oder dieser Aufzug wurde gebaut, sodass dein Fahrzeug gerade reinpasst und du tust einfach nur das, was ohnehin nötig ist, um das zu bedienen. Du führst sozusagen... improvisierst nicht, sondern du benutzt die allermeisten Puzzle-Gegenstände und Mechanismen, die so außerhalb des Fahrzeugs existieren, die benutzt du genauso, wie sie gedacht sind. Und das ist nicht sonderlich interessant. Das ist nicht sonderlich reizvoll. Das ist eher frustrierend für mich, weil ich der Einzige bin in dieser Beziehung, der dieses Geheimwissen nicht hat, wie man den blöden Fahrstuhl bedient und so weiter.
Also das heißt also wahrscheinlich auch einfach zu wenig Anknüpfungspunkte, um dann so ein bisschen im Kopf eine Geschichte wenigstens entstehen zu lassen. Bei Inside zum Beispiel wird man ja ständig mit so dieser Ikonografie eines oppressiven Regimes irgendwie konfrontiert. Oder man, keine Ahnung, schweben irgendwie sowas wie Leichen auf einmal quasi schwerelos in der Luft und dann stellt sich raus, es ist irgendwie Wasser und man macht sich vielleicht nicht immer einen konkreten Reim daraus, aber das Ganze zumindest auf emotionaler Ebene entsteht so ein Eindruck. Ja, oh, ich bin also in einer Umgebung, von irgendetwas terrorisiert wird, irgendeiner Obrigkeit, die hier die Leute mit Suchscheinwerfern und Kampfhunden oder sonst irgendwas in eine Art Gefängnis treibt und so weiter und so fort. Und das ist, wenn ich das richtig verstehe, sowas ist da wenig, außer ich bin mit meinem Ding von A nach B gefahren.
Richtig. Also es fehlt diese extra Ebene, diese Angriffspunkte für mein Hirn, das auch währenddessen dann schon ein bisschen unterfordert ist. Ich meine, das Spiel hat echt seine Momente. Sie holen, glaube ich, sehr viel raus aus dem ganzen Gameplay, aber meiner Meinung nach nicht auf die cleverste Art und Weise. Sehr schön zum Beispiel das erste Mal, wenn man seine Segel ausbreitet und vielleicht irgendwo anhält, weil man Gegenstände auf der Fahrbahn sieht, die man aufheben kann. Und wenn man da nicht aufpasst, dann kann es einem passieren, wenn man den Anker nicht setzt, hey, der Wind treibt mein Fahrzeug davon. Oder wenn man irgendeinen Schalter drückt, um eine Barriere aufzumachen, man hat die Segel noch gerafft und dann läuft man seinem Fahrzeug hinterher. Das ist witzig. Hey, Spiel, verdammt. Das ist ja gar nicht mal so blöd. Das sind schöne Momente. Oder wenn das Spiel eben auch noch andere Funktionen deines Fahrzeugs erweitert und die dann von dir auch in der Umgebung angebracht werden. Aber mein Gott, man sieht, das Ding hat eine Seilwinde und man wartet dann irgendwann nur darauf, dass irgendwann die Seilwinde auch genutzt wird. Und siehe da, nach einer Stunde kommt dann das Seilwindrätsel umher gestolpert. Also es ist nicht sonderlich originell. Und ich glaube, es leidet ein Stück weit darunter, dass dieses Fahrzeug mit der Umgebung halt immer nur sehr indirekt interagieren kann. Aber die Grundidee ist trotzdem reizvoll. Und hinten raus werden sie tatsächlich ein bisschen cleverer und machen auch noch ein paar Dinge, wo ich gedacht habe, oh ja, wo ich wirklich laut mit dem Spiel geredet habe, ach komm, das war ganz nett, okay, cool. Also hinten raus wird es dann deutlich besser. Findet auch regelrecht Form und findet auch zu einem okayen Abschluss. Aber insgesamt ist es halt sehr, sehr wenig. Das ist wie eine sehr mager belegte Pizza. Kann man schon machen, aber ich habe da halt mehr Belag vermisst, mehr Komplexität.
Wenn wir mal, okay, also vielleicht ist es spielerisch nicht so die Erfahrung, vielleicht ist es narrativ nicht so die Erfahrung. Ist es denn vielleicht ästhetisch und emotional eine Erfahrung, die man machen möchte? Also ich auf den Screenshots sehe ich halt dieses Fahrzeug vor einem Sonnenaufgang in Schneewüsten und sonst irgendwas. Jetzt diese große leere Welt und diese Farbpalette. So, ich habe das Gefühl, dass das alles sehr melancholisch ist. Ich habe irgendwo auch gelesen, dass die erste Szene im Spiel, da steht diese Figur wohl vor irgendeiner Art Grab, bevor sie auf diese Reise aufbricht. funktioniert das irgendwie in dieser Richtung, dass man das halt so einfach nur als eine virtuelle Erfahrung begreift, die halt irgendwie hübsch, ästhetisch ansprechend, melancholisch ist?
Ein Stück weit schon. Das hat seine Momente. Es hat gut inszenierte, kleine, ruhige Momente. Die leiden ein bisschen darunter, dass das Spiel, wenn es dann halt auch mal die Musik anschmeißt und sowas wirken lassen will, dann weiß das Spiel oft nicht, was du gerade tust. Also mir ist es oft so gegangen, dass plötzlich Musik einsetzte und dass die Farbe des Himmels hat sich verändert und alles war darauf ausgelegt, um mir das Gefühl zu geben, jetzt bist du gerade auf der Reise, die nächste Stufe beginnt. Aber ich habe halt gerade angehalten, und um ein paar Kisten zu finden, und geflucht, weil ich mein Ziel überschossen habe. Also bin ich dann auch unter meinem Fahrzeug rumgerannt, um die Kisten aufzulesen und die in die Verbrenner zu tun. Und das hat im Moment geraubt. Also mir sind so einige von den Entwicklern eigentlich vorgesehene stimmungsvolle Momente ein bisschen flöten gegangen. Tatsächlich kann man das ein Stück als schöne Kulisse, atmosphärische Reise mitnehmen, aber dafür ist dann auch der Weg eigentlich für dich als Spieler zu mühsam. Immer wieder wird er ausgebremst durch die Mechaniken des Spiels. Dein Treibstoff ist alle, du musst irgendwo ein Hindernis beseitigen, in dem du aussteigst und Rätsel löst. Ah, es ist, auch hier haben sie nicht 100% getroffen. Ich war tatsächlich überrascht ein Stück weit, dass das Spiel so gut bewertet ist. Also bei Metacritic ist die Wertung um die 80. Bei Steam sind 92% der User mit dem Spiel zufrieden. Das hat mich überrascht. Ich hätte gedacht, dass mehr Leute so ein bisschen frustrierter sind und ein bisschen unzufrieden. Vielleicht habe ich einfach aufgrund des Looks gedacht, dass es praktisch das nächste Spiel von den Playdead Studios ist, obwohl ich wusste, dass es das nicht ist. Vielleicht habe ich einfach ein Spiel auf diesem Niveau erwartet. In Wirklichkeit ist es das Erstlingswerk eines 5-Mann-Teams aus Zürich.
Kann man in dem Spiel überhaupt scheitern?
War schwer zu sagen. Es gibt Phasen im Spiel, da kann ich mir vorstellen, dass es geht, und zwar sehr früh, wenn man zum Beispiel all seine Brennmaterialien verpufft, ohne wirklich voranzukommen, oder wenn man sein Fahrzeug kaputt macht, bevor man die Möglichkeit erhält, es zu reparieren. Man bekommt die aber dann bald im Spiel. Aber es ist eigentlich so großzügig gezuckert mit Items, die du auflesen kannst, und du hast eben noch zur Not die Möglichkeit, dich vom Wind antreiben zu lassen oder einfach dein Fahrzeug zu ziehen, ganz quälend langsam. Vorne an der Seilwinde, das geht auch immer. Also hat man da auch die Möglichkeiten, stets voranzukommen. Außerdem gibt es reichlich verteilte Checkpoints. Die Spielfigur kann bis auf eine Stelle im Spiel, wo ich es auch ausprobiert habe und es ging, nicht sterben.
Okay, also mein Eindruck bei diesen Steam-Reviews ist nämlich genau eigentlich das gewesen, wo wir jetzt zumindest bei dem Punkt, wo wir zuletzt waren, dass das für viele so eines dieser Zen-Spiele ist. Weißt du, da haben wir, ich weiß gar nicht mehr wo, aber wir haben schon mal drüber gesprochen, diese Sachen, weißt du, all das, was halt gerne dann eben mit so einer interaktiven Experience beschrieben wird, kein Anspruch und so, sondern lebt von Ästhetik und lebt von Atmosphäre, und da habe ich das Gefühl, für viele Leute, die hatten einfach einen Draht einfach dazu. Mhm. Für die war es einfach schön, diese Spielwelt an sich vorüberziehen zu sehen, zwischendrin mal ein nettes Rätsel zu lösen. Vielleicht hat bei denen dann auch das Kopfkino noch mal ein bisschen besser funktioniert. Aber das ist so, ich habe ja mal quer gelesen vorher, und das ist wirklich so. Also die Anzahl der Reviews, die damit beginnt, dass die mit der Feststellung beginnt, ein wunderschönes Spiel, wunderschönes Erlebnis, wunderschönes hier und so. Also man merkt, das ist eher eine ästhetische Erfahrung, glaube ich.
Schon, sie spielt auch ein bisschen mit Überraschungen ein Stück, weil das passiert ja immer was Neues. Man durchfährt relativ viele unterschiedliche Gegenden. Man weiß wirklich nie, was kommt. Das ist vielleicht sogar ein Stück ein Vorteil dieser Perspektive, dass da am rechten Bildschirmrand irgendwas auftauchen kann. Aber das ist in meinem Fall auch garantiert Geschmackssache. Ich fühle mich da erinnert an mein Review zu diesem, wie hieß es, diesem Mäusespiel. Stories, oh Gott, wie hieß das?
Achso, Ghost of a Tale.
Ghost of a Tale, genau. Wo ich einfach auch nicht zum Zielpublikum gehöre. Ich leide meiner Meinung nach sehr viel mehr unter sowas wie dem inneren Design dieses Schiffs, was für mich ein Stück weit frustrierend ist. Da geht es um so Sachen wie der Sprunghöhe des Charakters, die an einigen Punkten gewisse Routen im Schiff nicht ermöglicht. Die Tatsache, dass es für mich alles nicht griffig und knackig genug da drinnen funktioniert. Möglich, dass Leute das überhaupt nicht so wahrnehmen wie ich, dass sie sich mehr drauf einlassen und da mehr Spaß haben. Ich bin tatsächlich dann im Detail ein bisschen unterwältigt gewesen. Ich, das ist ganz komisch. Ich habe mich nämlich echt drauf gefreut. Und eigentlich habe ich ja genau das bekommen, was ich so ein Stück weit erwartet habe. Aber halt, ja, nicht in dieser, auf diesem meisterhaften Niveau. Und darf ich das eigentlich erwarten? Sollte ich das von einem Indie-Team erwarten, gleich wieder auf so einem extrem technischen, ausgeklügelten Niveau unterhalten zu werden, wo jeder Bildschirm mir eine kleine Geschichte erzählt, wo jedes Rätsel nochmal clever einmal um die Ecke denkt und mich das Spiel hier und da mit völlig brillanten Dingen überrascht. Letztendlich ist drin, was auf der Packung steht.
Nee, bist ja nicht hier Uni-Professor. Also das ist, glaube ich, entstanden aus der Abschlussarbeit von einem der Teammitglieder. Als Leistung das zu beurteilen, da würde man wahrscheinlich sagen, super für so ein Erstlingswerk. Nur sind wir ja nicht hier, um die Leistung zu beurteilen des Teams, sondern ob dir das Spiel gefallen hat und wenn ja oder wenn nein, warum. Insofern ist es auch nicht unfair, meiner Meinung nach. Ich habe noch eine Frage, und zwar, ich habe häufig gehört, dass den Leuten das Ende nicht gefallen hat, das sei sehr abrupt. Hast du das Gefühl, dass das Spiel irgendwie so schön vorbei.
Man nicht so, aber ich fand's gut. Aber ich fand's ganz okay. Ich könnte das in dem Spoiler-Teil auch dann direkt mal sagen, wie das Ende ist und erklären, warum mir das gefallen hat. Aber es bleibt halt sehr vage, es bleibt sehr offen und tatsächlich ist irgendwann, ja, während man von links nach rechts rollt, rollt man über das X, das sozusagen das Ende der Story bedeutet. Das konnten sie auch nicht alles machen, wie auch.
Aber sie hätten es vielleicht vorher anzeigen sollen, das kommt jetzt, oder?
Es gibt schon durchaus Anzeichen dafür, dass das Ende gleich kommt.
Okay. Ja, dann, also ich meine, wir müssen das ja nicht endlos in die Länge ziehen. Dann hätte ich gesagt, mach doch kurz Wertschätzung, dann können wir noch hier das Ende einfach mal ganz kurz als Mini-Spoiler-Teil hinten dranhängen und dann sind wir auch fertig. Ein kleines, nettes Spiel. Ich habe gelesen, es ist auch nur so 2-3 Stunden lang.
Ja.
Und dann kann man das ja auch mal ganz kurz und knapp
machen. Dann halten wir es heute kürzer. Farlorn Sails auf Steam aktuell für 14,99 € Normalpreis erhältlich, ist ein nettes, kleines Indie-Spiel. Und nett ist ja halt wirklich tatsächlich nur als nett gemeint. Es ist kompetent arrangiert, es ist stimmungsvoll, es ist durchaus interessant und ungewöhnlich. Es arbeitet mit einer Mechanik, die kannte ich vorher noch nicht. Sie hat mich nicht 100% befriedigt, aber ich habe definitiv etwas gespielt, was ich so in dieser Form vorher noch nicht gespielt habe. Und ja, einige Leute können jetzt Love in a Dangerous Space-Time und The Final Station nennen, die ähnliche Spielprinzipien hatten, kenne ich aber nicht. Es war eine nette...
The Final Station habe ich übrigens gespielt und habe es nach 2 Stunden oder so aufgehört. Das war für mich extrem meh. Ehrlich gesagt. Gibt auch viele Leute, die das Spiel lieben. Das hat einen erheblich höheren Gameplay-Anteil als das, was du hier beschrieben hast. Also auch so, aber ich weiß auch nicht, das war so auch so, du steigst da aus und dann kannst du da hingehen und mit Leuten
ganz
sprechen.
Ganz kurz zum Verständnis, da spielt man auch jemanden, der in einem fahrenden Zug umherhüpft, diesen Zug betreibt, aber nebenher eben auch noch Jump'n'Run-Action mehr oder weniger erlebt.
Ja, und es ist so, ich glaube, so eine Zombie-Apokalypse, glaube ich, gewesen. Ja. Also das weiß auch nicht. Ich habe die Vorstellung, diese Reise anzutreten durch irgendeine Welt oder sowas, die fasziniert mich. Jetzt habe ich jetzt das Farlorn Sails nicht gespielt, aber genau deswegen hätte es mich auch angesprochen. Aber sorry. Erzählen Sie weiter, Herr Steinert. Also du hast gesagt, die hast du nicht gespielt.
Das habe ich nicht gespielt. Für mich war es also die erste Erfahrung dieser Art und sie hat für mich auch in dem Sinne funktioniert, dass ich halt eine Reise erlebt habe. Eine Reise, die mir keine großen Schwierigkeiten gemacht hat, die mich aber auch nicht allzu sehr gefordert hat, die mich hier und da ein bisschen frustriert oder ein bisschen enttäuscht darüber zurückgelassen hat, dass die Entwickler das Potenzial nicht nutzen, das sie da haben vor sich mit diesen ganzen Mechaniken oder es nicht in der Form nutzen, die ich erwartet hatte. Aber insgesamt, gerade weil das Spiel sich gegen Ende hin stark bessert, was Ideenreichtum und auch so ein paar Themen angeht, war ich am Ende okay unterhalten, aber eben auch nur okay. Ich würde deswegen das Spiel so zum Normalpreis für mich rückblickend betrachtet, wenn ich jetzt den Sebastian in der Vergangenheit besuchen würde, nicht empfehlen. Das ist für mich definitiv...
15 € übrigens.
Ja, 15 €. Definitiv eins, das unter eine gewisse Fuck-It-Grenze fallen muss. Ich denke, wer sich selbstreflexionsmäßig gut genug kennt und damit leben kann, dass er hier vielleicht eher ein dezentes Spiel bekommt, eher eins, das nicht bis zum Besten gefüllt ist, eins, das vielleicht auch wirklich aus dieser Reise durch Bildschirme besteht, die alle wie ganz nette, stimmungsvolle Artworks aussehen. Und wer damit zufrieden ist und wen das interessiert und anspricht optisch, denn das war für mich ein großer Magnet hin zu diesem Spiel. Die Optik des Spiels ist wirklich ordentlich gemacht, der wird da schon eine schöne Reise unternehmen. Ein Actionspiel ist es nicht. Es ist auch definitiv kein Puzzle-Plattformer. Es ist eher so eine Art ja, Reise von links nach rechts mit ungewöhnlichen Mechaniken.
Und falls Sie neuer Hörer sind, dann ganz kurz zu Ihrer Information. Die Fucket-Grenze klingt vielleicht despektierlich, ist allerdings ein wissenschaftlich fundiertes Konzept dieses Podcasts, ja, der besagt, dass jeder Mensch eine Grenze hat. Ja, und bei uns ist sie bei 5 Euro ungefähr festgesetzt, wo die Ausgabe so gering ist, der monetäre Einsatz so gering ist, dass man da die Spiele kaufen kann, wo das Risiko recht groß ist, dass man sie nach einer Stunde wieder beiseite legt und sich denkt, so, naja, es war ein Versuch wert. Dafür ist die Fuck-It-Grenze gedacht. Mhm. Und jetzt kann der Sebastian nochmal spoilern, meine Damen und Herren. Falls Sie nicht einen Spoiler zum Ende von Far Lone Sales hören möchten, dann schalten Sie es ab. Dann danke ich Ihnen schon mal fürs Zuhören und wir hören uns in naher Zukunft mit einer weiteren Wertschätzung wieder. Und jetzt, Achtung, jetzt kommt nochmal der Spoiler, Sebastian. Ja, spoilern Sie los.
Das Ende hat mir voll gefallen. Man erlebt dann auf dem letzten Stück seiner Reise schon etwas sehr Interessantes. Das will ich jetzt auch gar nicht spoilern.
Wir sind im Spoiler-Teil, jetzt Spoiler.
Man wechselt ganz kurz das Fortbewegungsmittel. Das ist ganz cool gemacht.
Ist das so ein riesiger Mech? Ich habe nämlich irgendwo ein Video gesehen, ja, in der Vorbereitung und da war man auf einmal in so einer Art Roboter mit riesigen Beinen, ja, der aussah wie diese Lokomotive und ich habe schon gedacht, so krass, es gibt harte Upgrades.
Nee, man fährt praktisch in diesen Roboter rein in seinen Bauch und der trägt einen dann ein gutes Stück weit, bis auch der kaputt geht. Und dann fährt man mit seinem Schiff weiter. Das war eine schöne, damit habe ich nicht gerechnet, das war wirklich ein guter Moment. Die letzte Stunde oder Dreiviertelstunde des Spiels ist echt wirklich, wirklich gut. Das Spiel ist nicht so gefrontloaded. Die haben sich da echt Gedanken gemacht, wie man das beendet. Und dann fährt man halt weiter mit seinem Wüstenrollschiff, Segel, Maschinen, Apparat, Lokomotive. Und dann explodiert im Hintergrund ein Berg. Und ein Vulkan bricht aus und man muss Vollgas geben. Der Wind steht günstig, man hat nicht mehr so viel. Das ist ganz gut gemacht. In dem Moment ist man wirklich panisch und besorgt um seine Maschine und flieht vor der Aschewolke, schafft das auch, aber springt dabei über die unweigerliche Klippe und das Fahrzeug zerbricht. Und das dein Begleiter, der dich die ganze Reise getragen hat, geht kaputt. Dann kann man noch auf der einen Hälfte des Fahrzeugs, die übrig ist, indem man das Segel nutzt. Und das ist ganz schön. Das Segel funktioniert nicht mehr. Es ist kaputt. Deswegen muss man da praktisch die dafür zugehörige Taste immer wieder drücken und so ein bisschen die Balance des Fahrzeugs halten, damit es mit keinem Teil im Boden scharrt und dich bremst. Und so rettet man sich dann noch die letzten paar Bildschirme bis zum eigentlichen Ende des Spiels. Was, finde ich, ein sehr schönes Goodbye, ein schöner Abschied vom Fahrzeug ist. Das ist auch noch, obwohl es längst tot ist, trägt dich dieses Pferd noch ein Stück. Und dann erreicht man eine Küste und zündet dort ein Notsignal an. Und das ist alles. Und dann wird der Bildschirm langsam schwarz. Und dann, und das fand ich auch sehr schön, steigt das Wasser ganz langsam die ganze Zeit. Und gibt mir einen Hinweis darauf, ist die Apokalypse vielleicht eine Flut gewesen? Oder es ist möglich, dass da nur die Flut reinkommt in diesen an dieser Küste. Da hätte ich mir gern was Eindeutigeres gewünscht. Am Anfang dachte ich, oh, das Wasser steigt, dann wird wahrscheinlich eine Flut die Welt getötet haben. Aber das passt auch nicht dazu. Dass da überall verrostete Häuser rumstehen und so weiter. Aber das ist für mich ein völlig okayes Ende gewesen. Irgendwann mussten sie Halt machen und ich fand der heroische Tod meines Fahrzeugs zu diesem eher abstrakten Ziel, was ich aber auch, ich habe nichts anderes erwartet von dem Spiel, was mich dahin geführt hat. Das war echt ein guter Moment, das hat gepasst. In dem Moment war ich emotional am meisten in dieses Fahrzeug investiert und das hat in dem Moment für mich auch funktioniert.
Das klingt jetzt aber voll so, als wäre das Spiel doppelt so wirkungsvoll gewesen, hätten sie nicht ein Fahrzeug, sondern ein Pferd genommen. Und das musst du halt streicheln und füttern und so. Dann hätten alle geheult und hätten gesagt hier, boah, emotionalste Experience
seit Brothers. Oder hätten sie mal das Fahrzeug einfach ein Stück besser designt mit anders arrangierten Steuerungsmöglichkeiten. Vielleicht auch
großen Augen statt Scheinwerfern wie in Cars.
Eine Benutzen-Taste wäre, glaube ich, sehr gut gewesen. Die Tatsache, dass man gegen alle Schalter dagegen springen und dagegen laufen muss, führt zu vielen Fehleingaben und ist nicht präzise genug für meinen Geschmack. Sowas hätte dem Spiel bereits dramatisch geholfen.
Da hat vielleicht jemand gesessen und gesagt, ja, aber hier Multiplattform-Design, ne? Da können wir es auch auf Mobile und sonst irgendwo, das funktioniert immer.
Ja, möglich, möglich. Oder zum Beispiel die Tatsache, dass ich, wenn ich nah ranschauen will oder rauszoomen will, muss ich die Schultertaste halten, während ich spiele, und das ist oft nötig. Also, und während man eine der Schultertasten hält, dauerhaft Jump-and-Run-Gameplay zu spielen, fühlt sich nicht so gut an wie mit freien Zeige- und Mittelfingern.
Mhm. In der Steam-Beschreibung habe ich übrigens gelesen, glaube ich, dass das, würde dich davor bewegt, sei ein ausgetrockneter Ozean. Also kehrt vielleicht das Wasser in den Ozean zurück. Vielleicht kehrt das Leben auf die Welt zurück.
Wieso erkenne ich an keiner Stelle, dass das ein ausgetrockneter Ozean ist? So Salzsee war mir schon klar. Ich meine, die Tatsache, dass, ja, oder irgendwie ein ausgetrockneter Ozean. Naja, okay, gut. Es gibt Schilder, die sagen, dass du auf irgendwelchen Inseln unterwegs bist. Okay, ja.
neue Perspektiven hier.
Bin ich vielleicht einfach zu dumm? Ja, das ist die Perspektive, mit der gehe ich jetzt heute Abend ins Bett.
Also wir wissen zumindest, ja, offensichtlich die Kaufentscheidung auf Steam wird nicht anhand des Beschreibungstextes gefällt im Hause Stange.
Nee. Da bin ich der klassische verbuchte Normal-User. Mir hat mir jemand gesagt, 5 Bullet Points hast du und 5 Bilder. Der meinte Amazon, aber ich habe exakt die Bullet Points anvisiert. Denkst du, ich lese den Text am Anfang über About this Game, ich gehe auf die Key Features und die überfliege ich auch nur nach Buzzwords. Ja? So informiere ich mich über Spiele und nicht anders.
Okay, zu Ihrer Information, meine Damen und Herren, das, was Sebastian da gelesen hat, ist: Meistere dein Fahrzeug, entdecke eine einzigartige Welt, erlebe eine atmosphärische Reise, eine zombiefreie Postapokalypse. Das sind die 4 genau. Bullet Points.
Und der letzte Punkt war eben für mich der wirklich der ausschlaggebende. Da haben sich meine Augen festgebissen und der Rest ist direkt verpufft in Vergessenheit.
Keine Zombies?
Sold. Yes, ganz genau.
Yes, sir, I'd like a ticket. Ja, sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, begleite doch die Damen und Herren nach draußen. Das soll es gewesen sein.
Ja, also dann vielen Dank fürs Dabeibleiben bis dahin. Also all jene, die nicht mehr vorhatten, das Spiel zu spielen oder die es bereits gespielt haben oder die es vielleicht dennoch tun wollen. Jedenfalls herzlichen Glückwunsch für Live-Selbstreflexion des Herrn Stange und auf jeden Fall danke, dass ihr das Ticket gelöst habt zu unseren Premium-Inhalten. Das finden wir ganz wunderbar und lobenswert. Dafür nochmal Dankeschön. Wer Diskussionsbedarf hat, darf den gern im Forum unter forum.gamespodcast.de loslassen. Wir lieben euch alle und wir hören uns bald wieder. Salut!